plan, eine gute Zukunft, Martinelli Saka.
Yeah, gotta see the gunners when the mayor leaves.
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Bobby Benzo und mit meiner Seite habe ich
den Big B, jo Leute.
Ihr wisst Bescheid. Wir haben ein paar wunderschöne Sachen für euch vorbereitet, beziehungsweise wir sprechen über die zwei sehr wichtigen Siege gegen Olympiakos und gegen ein weiteres Boogie-Team, nämlich West Ham. Gegen diese haben wir in den letzten zwei Jahren zu Hause, oder drei sogar? Ja, zwei sah es eher so ein bisschen mau aus. Zu Hause, auswärts, haben die von uns immer echt ganz ordentlich kassiert, aber zu Hause hätte es vielleicht auch manchmal das Ding gewesen sein können, um auch vielleicht im Titelkampf noch mal ein bisschen mehr heranzurücken in vergangenen Saisons. Aber die wurden sang- und klanglos weggehauen. Wir quatschen ein bisschen auch so über unsere Spiele, die jetzt verlängert haben bzw. einen Bumper bekommen haben. Ist was am Stadionbau dran? Und unsere Einschätzung nach den ersten Spielen bezüglich auch dem Rest der Premier League und auch unseren Transfers, wie auch unseren Spielern insgesamt. Mein Freund, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Olympiakos und West Ham, was nehmen wir da mit?
Ja, also das waren beide Standardsiege, würde ich mal sagen. Die beiden, also mussten wir gewinnen. Vor allem das auch gegen West Ham. Das, also ich meine, West Ham spielt jetzt eine wirklich Katastrophensaison. Und alles andere als ein Sieg wäre jetzt, glaube ich, auch eine wirkliche Überraschung gewesen. Deswegen, ja, beide Spiele souverän gewonnen, würde ich mal sagen. Beide mit 2-0. Ich habe, glaube ich, bei beiden eigentlich höher getippt, tatsächlich. Und wir hatten auch das Potenzial, sage ich mal so, dazu auch höher zu gewinnen. Ja, Chancenverwertung, ein Thema. Aber ansonsten, ja, Sieg nach Maß, also gar kein Problem gehabt. Gegen Olympiakos, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es war unnötig spannend, weil so gut waren sie jetzt auch nicht. Also die haben nicht wirklich Gefahr ausgestrahlt. Das Tor kam, also das erlösende 2-0, sage ich jetzt mal, kam dann auch eher am Ende natürlich, aber ansonsten auch gar keine Probleme gehabt. Von allen wieder mal eine super Partie, Martinelli wieder mit dem Treffer und ja, Jokeres, der irgendwie den letzten zwei Spielen ziemlich Pech hat, würde ich mal sagen, was Chancen angeht. Also er bekommt mittlerweile seine Chancen, aber er trifft einfach das Tor nicht. Also ja, aber ich sag jetzt mal, das wird noch kommen. Da mach ich mir jetzt keine Sorgen oder sowas. Ansonsten, ja, entspannte 2-0-Siege, gar keinen Stress gehabt. Gegen West Ham genau dasselbe, auch ein 2-0-Sieg. Wir haben, da fand ich auch tatsächlich in der ersten Halbzeit zumindest auf jeden Fall echt gut gespielt. Und ja, wie gesagt, dann verdient 2-0 gewonnen. Also gar keine Probleme, denke ich.
Ja, also das war, wie du hast eigentlich perfekt geschrieben, das war easy going. Ich hatte auch wirklich, ich glaube, wir können uns alle noch daran erinnern, zu der Zeit, als wenn wir 1-0 geführt haben, es schlimmer war, als wenn wir gerade 0-0 gespielt hätten, weil man immer sich drauf irgendwie vorbereitet hat, fuck, jetzt kassieren wir noch eins. Aber Martinelli und Saka wunderbar auch gegen Olympiakos das Ding ready to rumble gemacht. Wir konnten auch wieder Miles Lewis Kelly sehen. Wir haben wirklich jetzt, das sind keine Luxusprobleme mehr, das sind einfach nur ideal einfach Sachen getimed, wie zum Beispiel, dass wir unsere Flügel einwechseln können, weil wir lustig sind und wir wenig bis gar keinen Qualitätsverlust haben. Klar, natürlich ein Saka oder sowas, brauchen wir jetzt nicht reden, das ist ja ein ganz anderes Game. Aber Jokeres hat sich da ja auch super durchgesetzt und wenn er noch ein bisschen Zeit kriegt, dann glaube ich auch, wird er seine Chance machen. Er hatte ja auch von Mikel ein super Lob bekommen, dass er alles Mögliche getan hat für das Spiel. Und das stimmt tatsächlich, ich weiß, es ist immer so ein bisschen taktisch nerdmäßig, aber er zieht das Spiel schon für die anderen viel besser auf. Gerade wenn er, also wir hatten so eine Situation, als er sich auf zwischen 16er und Mittelfeld auf der rechten Seite gegen zwei sich hat den Ball festgemacht und dann schneller Pass auf Saka, der konnte dann gleich auf Rice spielen, dann war einfach alles offen und man konnte den Angriff dann auf Trossard über links und der hat dann den Ball an den Pfosten leider geschossen, aber es war dann eine super Möglichkeit, er ist auch einmal eben dran vorbeigerutscht. Das ist natürlich auch ein bisschen Künstlerpech, aber ich glaube, also ich mache mir bei ihm wirklich, wirklich überhaupt keine Sorgen. Dann gibt's andere aus anderen Teams, um die würde ich mir aktuell mehr Sorgen machen als um ihn, weil seine Leistung da darf man nicht zu sehr auf die GA vorerst schauen. Er macht wirklich viel fürs Spiel und alles andere ist Quatsch. Wer was anderes behauptet, hat keine Ahnung von Fußball in meinen Augen. Aber das ist auch nur meine Two Cents. Odegaard hat mir sehr gut gefallen, allgemein seitdem er wieder da ist, aber musste dann auch noch in der ersten Halbzeit des West Ham-Spiels ausgewechselt werden. Subimendi, überragend, wie er reingekommen ist, wie er das haben wir auch schon im Podcast draußen mal gesagt, er hatte genau diese Jorginho-Fähigkeiten, das Spiel aufzumachen, den Pass zu finden und boah, das macht so Spaß, dem zuzuschauen. Also ich liebe ja genau diese Steckpässe, diese da, du siehst genau, wann und wo du den Spiel, einen Spielzug machen musst mit dem Pass und bla bla, ich liebe das ja voll. Und aber Martin Odegaard, das tut wirklich, wirklich weh. Der Arme tut mir saumäßig leid. Es wird jetzt noch spannend, wie lange er fehlt. Das sind die Sehnenligaments, was heißt das? Knorpel? Knorpel war das.
Ja, MCL.
Genau, und da muss man jetzt einfach schauen, wie lang das eben ist. Es kann im schlimmsten Fall, glaube ich, 10 Wochen dauern. Aber OP ist, soviel ich weiß, ausgeschlossen oder auf jeden Fall nicht nötig. Aber es ist Wahnsinn, was der am Pech hat. Ganz ernsthaft. Also Rice hat man jetzt auch beim England Camp gesehen. Dazu auch noch eine Sache, also dass das bei ihm passt mit dem Rücken, weil da war schon auch ein bisschen Bammel drin, als er sich dann so den Rücken gehalten hat. Aber der war ja dann auch im England Camp. Dazu auch noch eine Sache. Also es kann eigentlich wirklich nicht sein, dass wir jetzt gerade mal 7 Spiele haben und schon 2 verfluchte Länderspielpausen. Das geht nicht. Das ist absolute Wahnsinn. Ich möchte ausflippen. Ich möchte jeden Tag meinen Kopf gegen die Wand schlagen, bis mein Gehirn an der Wand ein Picasso-Bild malt. Das ist unfassbare Abartigkeit. Ich weiß nicht, das muss unbedingt geändert werden, weil du kommst dann rein ein bisschen und dann kommt direkt die nächste Kacke. Und das Ding ist, du kannst dann nicht mal so richtig genießen, weil du, sobald dann die 90 Minuten rum sind und dann abgepfiffen wird, weißt du schon, okay, in noch zwei Wochen, dann geht's wieder los mit der Kacke. Es ist der helle Wahnsinn. Nach November, Gott sei Dank, ist dann, glaube ich, bis März erstmal frei. Aber trotzdem, da ist auch schon wieder, boah, das regt mich jetzt schon wieder. Wir sind in der jetzigen Länderspielpause und ich reg mich schon über die nächste auf. Danke. Danke, thanks for ruining my adulthood und childhood und alles. Aber ja, wir haben auf jeden Fall, das Team ist geisteskrank. Ich sag, wie es ist. Wir können anfangen, wie wir wollen. Wir können dann Saka von der Bank kommen lassen. Der hat natürlich auch jetzt einen Meilenstein gelegt. Was hat er jetzt? 200 Spiele, 100 GAs, ist natürlich geisteskrank, ja. Geisteskrank. Rice auch wieder gegen West Ham getroffen, auch einen schönen Blick in die, wie sagt man, in die Menge der West Ham-Fans schweifen lassen, weil die den ja natürlich ausweichen. Also das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt mal no offense, aber West Ham ist schon ein um einiges kleinerer Club als wir. Und wenn dann ein Dude, der natürlich auch durch die Ranks gegangen ist, auch in der Jugend bei denen gespielt hat, natürlich kam aus der Chelsea Academy, aber er ist sehr früh auch zu West Ham gewechselt, hat dort mehrere Positionen beackert und hat dann den nächsten größeren Step gemacht. Und dann hat er auch noch als Kapitän den die erste internationale Trophäe seit, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob schon ewig, aber auf jeden Fall überhaupt eine Trophäe mal wieder in den Westen Londons gebracht. Und anstatt da dankbar zu sein, irgendwo auch Verständnis zu haben, kommen dann so hämische Rufe und keine Ahnung was. So ein bisschen Banter ist natürlich lustig, klar. Die haben dann angefangen mit you should have gone to a big club oder sonst was. Da kann man ja auch noch ein bisschen darüber lachen. Ist ja okay. Aber was da zum Teil auch ihm und auch seine Frau oder sonst was so an den Kopf geworfen ist, von denen absolut geisteskrank. Und dass man das dann nicht irgendwann mal loslässt. Er hat auch noch wirklich so die ehrenvolle Haltung, dass er nicht jubelt, wenn er gegen die trifft, was ja wirklich nicht eine Seltenheit ist in der Zwischenzeit. Und dann ist man sowas, also ich weiß nicht, es ist schon ein ekelhaftes Verhalten in meinen Augen. Es ist nicht so, dass er so Dinge gemacht hat wie Adebayor oder sowas. Und selbst das, also mich persönlich juckt es jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls, wunderbare Sache mit Bukayo, der ja auch wirklich sehr knapp davor ist, jetzt zu sein, und auch noch Timber. Timber, mit ihm soll man anscheinend auch schon kurz davor sein, und Timber spielt wieder eine überragende Saison bisher. Mhm. Findest du, Timber ist immer noch underrated, oder checken es die Leute jetzt langsam?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, teilweise ja, aber teilweise auch nicht. Also, ich glaube, alle wissen wirklich, wie gut er ist, aber wollen ihm, glaube ich, trotzdem nicht die Credits geben, irgendwie, habe ich das Gefühl manchmal. So, also der spielt da so überragend, aber teilweise ist er dann auch so, er macht einfach seinen Job, ohne wirklich quasi aufzufallen mäßig, wenn man nicht richtig drauf achtet, was er macht. Das ist das Gefühl, was ich manchmal bekomme. Also wenn er irgendwie nicht eine Vorlage macht oder kein Tor oder was auch immer, dann er macht seinen Job und schaltet quasi seinen Gegenspieler aus, aber du bekommst es irgendwie nicht mit, weil auf dem Feld so viel anderes passiert. Habe ich das Gefühl, dass du halt einfach gar nicht merkst. Und dann, wenn du darüber nachdenkst, denkst du, oh shit, Tim hat ja eine richtig Bombenpartie gehabt. Also ich glaube, so ist das irgendwie so ein bisschen. Aber ich glaube, mittlerweile bekommt er mehr Credits als vorher, definitiv, aber immer noch nicht so viel, wie er eigentlich bekommen sollte, denke ich.
Also ich finde auch, er ist immer noch ein Spieler, der unter dem Radar der großen Masse läuft, weil für uns ist es ähnlich wie mit einem Saka, einem Saliba, und auch zum Beispiel einem Gabriel etc., dass wir diese Weltklasse schon gewohnt sind und es für uns dann eher so wie eine Fata Morgana erscheint, wenn mal ein etwas normaleres Game gespielt wird. Also es wird sich ja sofort beschwert, wenn Saka mal kein Tor, kein Assist macht oder sonst was. Oder es ist dann irgendwie so, was ist jetzt los? Und genauso wie mit Saliba, wenn er mal einen Fehler hat, so alle, keine Ahnung, wie viel Spiele insgesamt. Also, die, in den letzten 3 Jahren noch was. Für uns war der fast immer so, also, wie eine Galionsfigur der guten Verteidigung. Sei es positionell, Pässe am Aufbau und alles, was ein Top-Verteidiger mitbringt, bringt er mit. Und deswegen ist es dann auch immer so eher, wir konzentrieren uns dann eher so aufs Negative. Gut, der Mensch macht das ja allgemein. Der Mensch ist sehr darauf fixiert, sich immer erst aufs Negative zu fokussieren, anstatt die ganzen positiven Aspekte in seinem Leben zu sehen. Aber gut, it is what it is. West Ham kämpft gerade gegen den Abstieg. Wir kämpfen um die Premier League. Ein Sieg, wie wir ihn gesehen haben, sollte auf jeden Fall drin sein. Wir waren so dermaßen überlegen, auch mit, die haben ja auch gute Spieler, so ist nicht. Das meine ich irgendwie, wir machen so gut zu und wir machen unseren Job so gut im Ersticken der Kreativität von denen, oder dass die mal so richtig mal eine gute Phase haben, aber da ging gar nichts. Bei denen ging absolut gar nichts. Genauso wie bei den Griechen während der Woche. Also es war einfach genau das, was du siehst, aber wir haben auch gut nach vorne gespielt. Auch wenn nicht alle Sachen geklappt haben oder sonst was, aber wir waren auf jeden Fall viel direkter mit Eze auf jeden Fall. Eze weiß, der schießt mal drauf und dann gibt es mal einen Abpraller und sonst was. Und auch der Spielzug zum Tor von Declan Rice war so geil, Mann. Dieser Pass auf Eze und alles. Ich weiß nicht, es macht einfach so Spaß. Also wir spielen wirklich guten Fußball. Und sobald es noch klickiger Klick macht, sehen wir, glaube ich, zum Teil auch wirklich, wirklich zerberstende Leistung und Tornetze. Es ist übel für Martin Odegaard. Es tut wirklich sehr, sehr weh. Wir haben wirklich das Glück, dass wir Spieler wie Eze haben, auch einen Ranieri, der dann die Rolle mal einnehmen könnte, wenn man ihm dann mit der Zeit auch mehr Minuten gibt. Luis Kelly hat jetzt auch wieder viele, viele Aktionen gehabt, gerade während der Woche, bei denen man sich dann die Frage stellen muss, warum spielt er nicht öfters? Aber Calafiori macht ihm seinen Job auch überragend. Und es sind trotzdem zwei, in manchen Dingen finde ich die sehr ähnlich. Also gerade nach vorne pressen und sonst was, also wie die nach vorne gehen und dieses Selbstbewusstsein, diese zum Teil Eleganz und wo du denkst, boah, Alter, was eine Stärke. Aber, und auch in der Defense finde ich die aber auch ziemlich ähnlich. Also gerade was so der Stand angeht und so, ich weiß nicht, die sind from the same cloth so ein bisschen.
Ja, wobei ich aber sagen muss, dass Calafiori irgendwie offensiv mehr macht tatsächlich. Oder beziehungsweise gefährlicher, sagen wir mal so. Weil der kommt teilweise in Position, wo der Schüsse abgefuhr. Ich mir denke, so, ey, wie kommt der eigentlich als Linksverteidiger einmal auf dem rechten Flügel? So.
Der hat doch also auch
der
schon.
Ist ja manchmal überall.
Der hat ja auch schon drei Goals Assists, also der hat ja schon drei Torbeteiligungen, wenn du die überlegst. Ja, ja, also manche Stürmer, Flügel oder sonst was haben das noch nicht mal. Und das ist halt auch wirklich sehr, sehr, ja, das spricht einfach nur für unsere Spieler, für unser System. Und dann kann man sich auch tatsächlich auch darüber freuen, dass wir auch wahrscheinlich, also ich finde ihn auch, das ist jetzt auch wieder die Frage, ob er vielleicht wirklich nicht auch underrated ist, aber Raya hat jetzt einen Bumper von uns bekommen, oder sieht so danach aus, dass, also die Länge des Vertrags ist jetzt nicht Thema gewesen, aber man will wohl seine Leistung zeigen, dass man sie schätzt und möchte ihm dann halt einen Vertragsbumper geben, dass er ein bisschen mehr verdient. Passt absolut. Also Raya, was sagst du? Jetzt wieder so ein Ding, aber ist der auch underrated?
Nee, also ich würde sagen nicht, dass er underrated ist. Also klar, er wird jetzt nicht so gehypt wie zum Beispiel Donnarumma oder sowas, über den ständig gesprochen wird. Aber ich würde nicht sagen. Also ich glaube, jeder weiß, wie gut er ist. Aber ich glaube, die meisten sagen einfach nur nichts, weil er halt für uns spielt.
So, aber die PR ist halt nicht gut genug.
Genau, also ich habe das aber bei allen Spielern von uns so nicht so.
Mhm.
Also bei uns, also klar, wir hypen unsere Spieler natürlich extremst, aber so von anderen Fans, ja, die wissen, dass wir gute Spieler haben, die wissen auch, dass die teilweise vielleicht auch Weltklasse sind oder hätten die auf jeden Fall gerne in ihrem Team, aber sie reden halt nicht darüber, weil es halt einfach Arsenal ist. So, und das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Also ich glaube, wenn wir jetzt so einen Thierry Henry bei uns im Team hätten, dann wäre da, glaube ich, genau, okay, weiß nicht, Thierry Henry ist nochmal was anderes, aber weiß ich nicht, irgendjemand anderes Krasses, zum Beispiel Jokeres. Ja, okay, er trifft jetzt gerade vielleicht nicht so, aber da wird jetzt auch nicht gesagt, boah, der hätte ich so gerne im Team, obwohl 99% der Teams in der Premier League, okay, sagen wir 95% der Teams in der Premier League, den mit Kusshand nehmen würden.
100%.
Also ich glaube, das ist so ein Arsenal-Ding, glaube ich einfach.
Guck mal, aber jetzt apropos Jokeres, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir sein Spiel mal betrachten und dann jetzt auch vom direkten Konkurrenzen Liverpool dann, also Hugo Ekitike, der hat sich ja eigentlich ganz gut so eingelebt und so weiter und so fort. Sein Spiel ist natürlich nochmal anders, aber wenn wir so mal so, gut, und der kostet ja auch nochmal 20, 30 mehr, fällt mir jetzt gerade ein. Plus, die haben ja auch noch den Isak, der 70 mehr kostet. Noch mehr. Und das Witzige ist, ich habe jetzt von irgendjemandem gelesen, ja, wartet mal, bis der sich mal an die Liga gewöhnt. Dicker, der ist seit 3 Jahren in der Liga. Was für an die Liga gewöhnt?
Wer hat das gesagt?
Irgendwer hat es getweetet, ich weiß nicht, und es hatte auch wirklich sehr, sehr viele Likes, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gesehen. Aber es war, wie kannst du sowas sagen? Der war der beste Stürmer letztes Jahr, vielleicht auf der Welt. So. Was für an die Liga gewöhnen?
Ich glaube eher ans System, aber weiß nicht. Arne Slot hat wohl, glaube ich, selber gesagt.
Oh ja, der wirkt zurzeit aber auch ein bisschen
fit oder sowas.
Ja, ja. Aber
weil
ja.
Er sich daran gewöhnen muss oder so. Aber ich denke mir auch so, ey,
das meine ich halt. Und Jokeres hat es eben nicht. Und trotzdem wird auf ihm dann noch mal ein bisschen mehr rumgehackt. Ich weiß nicht, und wenn ich dann auch Sesko anschaue, auch wenn du dir seine Tore anschaust, das ist jetzt, weiß nicht.
Ja, war ein Tappen und ein Abstauber.
Für mich sind Tappen und Abstauber das Gleiche, aber ja, genau. So vor allem,
es ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie anstrengen muss, sagen wir so.
Nee, und auch so, ich finde fürs Spiel auch so nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Aber da redet er auch nicht wirklich, also es wird einfach komplett totgeschwiegen. Es wird einfach, seine Leistung wird komplett totgeschwiegen. Das ist wie die Epstein-Files von den Republikanern, wird das auch einfach totgeschwiegen. Und genauso ist Sesko auch für United-Fans.
Es gibt einen, über den wir reden müssen. Und der nennt sich nämlich Florian Wirtz.
Boah.
Weil der Kollege, ja, ist es neu in Liga. Okay, kann ich verstehen. Gut. Aber
nicht bei dem Preis. Es tut mir leid. Nein. Ihr habt es mit Pepe gemacht, dann spielen wir auch so. Nein, dann spielen
aber
wir genauso.
Aber weißt du, es ist ja noch nicht mal so, dass er irgendwie, weißt du, du kannst keine Tore machen, keine Assists machen, aber man sieht irgendwie, okay, man sieht da irgendwie, weiß nicht, Potenzial, oder man sieht irgendwie so, ja, okay, wenn er einmal trifft oder sowas, oder einmal einen Assist gibt, dann platzt der Knoten, so, weißt du? Aber das ist ja, das ist ja gar nichts.
Ich finde zum Teil, das wirkt echt wie ein Fremdkörper. Selbst wenn er mal einen guten Run hat, vielleicht mal auch einen guten Pass hat. Aber dann denke ich mir, wo ist denn da die Messlatte? Also wie, okay.
Das ist eine gute Frage.
Weißt du, ich meine, was ist das für eine Messlatte? So, oh, der hat einen guten Pass gespielt. Ah, echt, oder? 130 Millionen, der spielt einen guten Pass. Und dann ist man so, ja, top. Super Sache. Geil. Also ich weiß auch nicht. Ich finde, das spielt jetzt gerade nicht so gut. Und ich finde, die letzten drei Spiele von Liverpool haben das so auch ein bisschen gezeigt, wo auch irgendwo der Hammer hängt, dass irgendwann mal auch der Luck nicht mehr auf der Seite ist. Wie viel haben die? Die haben eine halbe Milliarde rausgehauen im Sommer ungefähr.
Ja, irgendwie so weit.
Das
genau,
ist doch geisteskrank, Mann. Also das ist wirklich geisteskrank. Und es ist ja auch nicht so, dass als hätten die nicht auch die letzten Jahre echt viel. Klar, die verkaufen auch gut, aber es spielen ja noch mehr Dinge eine Rolle, was Revenue angeht. Aber das ist ja auch alles in Ordnung und sonst wie. Die arbeiten ja auch dafür. Die haben natürlich jetzt auch nochmal Saudi-Geld mit drin gehabt und das hat man auch gemerkt. Und solche Geschichten, also weiß nicht, Mann. Also es ist schon.
Also Niederlage am Ende war schon köstlich, muss ich sagen.
Das stimmt, ja. Also ich bin jetzt nicht aufgestanden und bin rumgejubelt. Ich habe nur auf mein Handy geschaut und habe gesagt, schön. weil, als ob ich mich jetzt für Chelsea freue, Stück Scheiße.
Das Ding ist, also ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, die haben eine krasse Offensive, die klickt zwar noch nicht so, aber die haben eine krasse Offensive. Aber defensiv ist es auf jeden Fall noch, ist da noch ein Loch. So. Und deswegen denke ich, dass wir eine sehr, sehr gute Chance haben, auch einfach Meister zu werden.
Ja, weil Defense wins Championship, weil wenn du mal schaust, die haben ja 13 Tore geschossen, wir haben 14 Tore geschossen. Und ich sag mal so, ich finde, dass unsere Offensive noch nicht mal im zweiten Gang ist. Ich sag, wir sind noch nicht mal im zweiten Gang. Wir sind maximal im anderthalbsten Gang. Weil da geht noch viel, viel mehr bei uns. Viel, viel mehr. Und wir können, und das Ding ist auch, das ist auch drin. Ich finde fast, das Krassere ist, dass wir halt nur 3 Tore kassiert haben. Das ist der absolute Bestwert. Und
plus, es sind noch nicht mal alle fit bei uns.
Und bei uns sind noch nicht mal alle fit. Also Odegaard hat jetzt einen Rekord gebrochen, 3 Spiele, in denen er gestartet ist, vor der ersten Halbzeit noch ausgewechselt werden zu müssen. Das ist geisteskrank. Vor allem, er hat wirklich, also gegen Newcastle hat er das Spiel verwandelt, Olympiakos war tippitoppi. Es tut mir leid, aber das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Es ist wirklich sehr, sehr schade und das bricht einem das Herz, weil er eben letztes Jahr bei weitem unter seinem Können gespielt hat. Bei weitem.
Ja,
definitiv. Und das war auch das war als Fan auch zum Teil frustrierend. Das muss man schon auch sagen, weil du weißt auch ganz genau, wie viel er kann. So. Und er ist ein krasser Arbeiter und so weiter und er arbeitet sehr, sehr viel an sich. Er ist ja auch ein großes Vorbild. Er ist ja auch fast einstimmig zum Captain gewählt worden vor der Saison und da sind dann auch unsere Fans immer so, wie kann das sein, warum nicht Declan Rice, warum nicht der, warum nicht der, warum nicht der, warum nicht AirPods, Albert, warum nicht Wynn, warum nicht da. Aber wenn die Spieler ihren Captain wählen, dann hast du irgendwo auch mal die Schnauze zu halten. Es tut mir leid, weil die spielen mit dem, die wissen ja wohl, was die Sache ist und wenn er ein Vorbild ist und seine Sachen macht, die wir vielleicht auch gar nicht sehen, dann ist es halt so. Auf dem Feld, Gabi schreit rum, weil das ist ja meistens immer so gewollt. So, ja, wir brauchen so Körpersprache und bla und rumschreien und da. Gabi macht dann das auf jeden Fall. Declan ist auch vocal. Ode macht mit seinem Verhalten eben auf dem Platz. Er presst nonstop, selbst wenn er dir vielleicht vorne letztes Jahr nicht die typischen Odegaard-Pässe gespielt hat, hat er immer noch wirklich geackert. Wirklich geackert. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das ist schon auch sehr wichtig, gerade in unserem System, gerade auf diesem Level. Wir sind eine der Top-Mannschaften auf der Welt und da ist sowas extrem wichtig. Das ist nicht so, ja, wir können doch alle einfach überspielen. Nein, nein. Du siehst doch, alter Schwede, dann kriegt Barcelona von wem war das auf den Sack? Von Valencia, was gegen Sevilla? Gegen Sevilla haben die gespielt. Und Alexis Sanchez auch mit einem Tor. Ist auch geistkrank, dass ich sage, 2025 Alexis Sanchez ein Tor gegen Barcelona. Was ein Satz. Aber weißt du, ich meine, so, warum sagt man denn da nichts? Lieber gewinnen wir dann immer 2-0, easy going. Und vor allem, wir haben, glaube ich, nur ein Tor aus dem Spiel heraus bekommen.
Ja, haben wir, genau.
Und das ist komplett krank. Das ist krank. Also es ist schon wieder, wir müssen ein bisschen auch uns den Stock aus dem Anus ziehen und auch nicht nur ein bisschen genießen, sondern auch mal sagen, hey, es ist echt nicht alles so grau. Schaut mal ein bisschen auf das Spiel, genießt es, dieses Gewinnen und sonst was. Also, weiß nicht, und wir haben auch wirklich sehr schwere Teams auch schon hinter uns, beziehungsweise Grounds. Ja, wir spielen auch nochmal gegen alle nochmal, aber wir haben wirklich schwierige Auswärtsspiele schon hinter uns. Natürlich kommen auch noch Sachen, etc., etc., aber man darf nicht vergessen, jetzt über diese zwei Wochen auf Platz 1 zu stehen, mit einem Punkt vorne, mit 11 plus Tordifferenz da rauszugehen, es ist sehr, sehr gut. Und deswegen sage ich auch, also was sagst du so nach den ersten 7 Spielen? Was ist so dein Fazit?
Dass wir definitiv den besten Kader der Liga haben. Also, ich habe es davor auch schon gedacht oder gesagt so, aber jetzt, wenn man mal so die anderen Teams betrachtet, wenn man mal so ein City betrachtet, klar, die gewinnen jetzt auch ihre Spiele, aber wirklich überragend ist das jetzt auch nicht. Also, es ist immer noch nicht das City von früher. Und generell finde ich, wir haben so viel, also wenn wirklich alle auch noch mal jetzt mal fit sind, haben wir so viel Auswahl, was wir machen können. Also wir haben ja jetzt schon genug Auswahl, haben jetzt schon genug Variationen, die wir irgendwie spielen können oder sowas. Und die Qualität ist halt immer noch dieselbe gefühlt. Also wir haben da, klar, wir haben da jetzt zum Beispiel so einen Norgard, der jetzt vielleicht nicht so krass ist, aber er macht seinen Job so. Aber generell, also vor allem auch in der Offensive, Madueke, der jetzt leider auch verletzt ist, aber der, wo er, also seitdem er spielt, auch wirklich, ich glaube, eine schlechte Partie vielleicht hatte, aber ansonsten auch wirklich überragend gespielt hat, leider noch nicht getroffen hat, aber wirklich überragend gespielt hat. Und Jokeres, der, wo man sieht, er kann treffen. Er hat zwar jetzt noch nicht so viel getroffen, aber er kann treffen und er wird auch noch öfters treffen. Subimendi, der wirklich auch eine klasse Saison spielt. Ich glaube, der hatte vielleicht auch ein schlechtes Spiel oder ein schlechteres Spiel, sagen wir so. Aber ansonsten auch Mosquera, auch super Transfer gewesen. Also insgesamt haben wir so eine Breite im Kader. Es wird auch nochmal richtig schwer, wenn wirklich alle fit sind, wer da rausgelassen wird. Also ich meine, wir hatten jetzt schon teilweise so Spiele, wo Ethan einfach mal nicht auf der Bank war. Und das wird auch noch öfters passieren. Da wird auch mal so ein, weiß ich nicht, vielleicht so Nelly oder Trossard einfach mal nicht im Kader sein, weil, also die Auswahl ist so groß und es wird auch keiner da meckern wahrscheinlich, weil, ja gut, wenn Trossard nicht da ist, dann haben wir halt jemand anderes, der da ist. Das ist überragend.
Wir haben, glaube ich, einfach aus den vergangenen Jahren gelernt, dass wir endlich an der Kadertiefe und der qualitativen Kadertiefe arbeiten müssen. Und dass vor allem, wir hatten ja immer Angst, ja, aber dann, wenn der nicht mehr spielt, dann wird der wechseln oder bla, ist der sauer, dann ist der sauer und es ist scheiße für den Dressing Room. Die haben spätestens nach letzter Saison, als sie gemerkt haben, wie viele Verletzte wir eigentlich haben und wie viele Spiele wir eigentlich haben, wo wir alle da sein müssen, vor allem, wenn wir wirklich Trophäen gewinnen wollen. Ich glaube, alle haben die Dringlichkeit gecheckt, gerade was das Trophäen oder das Greifen nach der Trophäe angeht, dass da die Egos und die Minuten, die man denkt haben zu müssen, nach hinten gesetzt werden, um des Teams willen. Und das funktioniert leider nur mit, was ist leider? Leider ist natürlich jetzt komplett bescheuert, aber es funktioniert nur damit, wenn die sich die Minuten teilen und wenn die auch mal auf der Bank Platz machen. Wir haben genügend Spiele. Wir haben genügend Spiele und jeder sollte auch seine Wichtigkeit im Kader kennen. Was ist für dich so der Spieler mit der bisherigen Saison oder nach den ersten 7 Spiele, wenn wir so ein kleines Fazit jetzt gerade schon so zusammenschrauben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, von allen Spielern, die jetzt halt so gespielt haben, weil normalerweise würde ich, glaube ich, sagen Madueke tatsächlich. Aber dadurch, dass er halt jetzt auch schon ein paar Spiele jetzt gefehlt hat, würde ich sagen, es ist so ein Ding zwischen, also reden wir jetzt von den Neuzugängen oder reden wir jetzt von
allgemeinen? Machen wir erstmal die Neuzugänge und dann können wir mal so aufs Spiel, wir können dann auch sagen, okay. Wer so der Unsung Hero ist, können wir auch ein bisschen reden und so weiter. Also sag erstmal, machen wir mal von den neuen Spielern.
Also von den neuen Spielern ist es so ein Ding zwischen Subimendi und Mosquera. Würde ich tatsächlich sagen, weil beide haben, also klar, Subimendi wird für die Dingens geholt, für war der Pate-Ersatz quasi, beziehungsweise für die Stammelf wurde er geholt. Und so wie, und Mosquera wurde halt geholt für einfach für die Kadertiefe. Und Mosquera hat jetzt, glaube ich, schon mehr Spiele gespielt, als er vielleicht auch spielen sollte. Vielleicht ist es, also weiß nicht, aber kommt auf jeden Fall so für mich rüber. Aber er hat in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat wirklich richtig klasse Leistung gezeigt. Er hatte, glaube ich, diesen einen Fehler gehabt quasi oder einen Pass, der halt nicht ankam, der dann zum Gegentor geführt hat nach einer Ecke. Aber ansonsten wirklich, also Bombenverteidiger, wirklich für sein Alter so klasse. Und ja, da hat auch, also da hat so ein Saliba auch gar nicht gefehlt quasi. Und dass man sagt, dass Saliba nicht fehlt, ist schon
heavy.
Ist schon Statement. So. Mhm. Und Zubimendi, wie gesagt, der hatte, glaube ich, auch ein schlechteres Spiel, aber ansonsten lenkt er das Spiel so gut, Pässe auch wunderbar. Also.
Und für beide eine neue Liga.
Genau.
Eine neue Liga.
Was will man mehr? Also ich glaube, das sind die beiden, die für mich so von den neuen so am krassesten sind. So, klar, Norgaard kann man jetzt noch nicht viel sagen, weil er nicht viel gespielt hat. Er war auch verletzt. Ja, und Madueke, wie gesagt, auch verletzt jetzt. Jokeres kommt langsam rein, beziehungsweise ist eigentlich die ganze Zeit drin, aber er wird auch noch treffen. Deswegen, ja, also die beiden sind auf jeden Fall für mich die am auffälligsten, sagen wir mal so.
Ich finde es auch wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, wer mir da am besten gefallen hat, weil da haben sich gefühlt alle irgendwo ins Herz gespielt. Aber Madueke muss ich auch wirklich erwähnen, weil ja, die Geschichte zu uns war halt so gemein, weil viele halt wieder wie dieses Chelsea-Ding und sowas. Aber von wem ich auch von Anfang an, da haben wir auch gesagt, was ein Stil war, Mosquera. Und der hat, und die haben alle ihre Arbeit so gut getan. Eze ist für die Mitte so kreativ gewesen, jetzt auch als Odegaard gefehlt hat. Auch vom Flügel hat er so gute Aspekte gehabt fürs Game. Aber ich finde es deswegen, aber so, du musst Zubimendi ganz weit nach vorne holen. Es ist sowas von klar. Es ist vielleicht eine der schwierigsten Positionen, die du zu spielen hast, gerade in unserem System. Und er ist da so gut, Mann. Er ist so intelligent, seine Spielintelligenz. Kannst du irgendwie auch so irgendwo auch, wenn er seine Kopfball-Duelle, wie der die gewinnt, wenn du mal schaust, er weiß genau, du weißt es als alter Basketballer, du weißt ja auch, ausblocken. Und da kannst du auch, wenn du kleiner bist, wenn du das intelligent machst, dann holst du dir trotzdem deine Rebounds. Und genauso macht er das auch. Genau. Der weiß ganz genau durch sein krass intelligentes Positionsspiel in der Verteidigung und eben auch bei solchen Sachen, wie er sich den Ball zu holen hat. Es ist wirklich, wirklich eine Augenweide, das anzuschauen. Madueke war halt so, weil er ist reingekommen, hat gesagt, alles klar, Saka fehlt, ich nehme jetzt mal Offensive in die Hand. Und er war auch einer der Fackelträger, was das anging, gerade auch gegen City oder sowas. Über Mosquera haben wir geredet. Jokeres, der hat einen Willen. Du siehst einfach so ganz genau, dass der einen abartigen Willen hat, so das Tor zu suchen und zu gewinnen und sowas ist halt, funktioniert sowieso. Und wie gesagt, also von Hinkapi haben wir ein bisschen Pech gehabt natürlich, weil der, also
ja, stimmt,
ich finde er ist auf jeden Fall Gunner, also wenn du kommst, verletzt bist, du bist einer von uns direkt, Trikot musst du fast schon holen, weil das ist original einer von uns. Auf ihn bin ich aber auch sehr, sehr gespannt, was er ins Game bringen wird. Also Zubimendi muss wahrscheinlich so in meinen Augen so die Eins sein, aber ich habe mich auch direkt in alle so verliebt. Aber was würdest du sagen, wer ist so der Spieler in den ersten 7 Spielen gewesen insgesamt?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich finde eben, weil durchaus so viele auch gefehlt haben und auch jeder mal so seinen Lichtblick hatte.
Ja, deswegen.
Und halt reingekommen ist, aber wenn du jetzt mal so eine Konstante hattest oder ja, was würdest du sagen?
Ich glaube tatsächlich Gabriel. So, also wie gesagt, irgendwie haben ja alle mal ein bisschen gefehlt, so, oder was heißt ein bisschen, aber mal hier ein Spiel, mal da ein Spiel. Aber ansonsten, ich glaube Gabriel. Rice war auch irgendwie da, er war jetzt noch nicht der überragende Rice, den wir kennen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, das wissen wir aber auch alle. Oder das weiß er auch. Aber ansonsten, ja, vielleicht Timber?
Ja, also das wäre also
schwierig.
Man darf auch Raya nicht vergessen.
Ja, stimmt.
Wie gesagt, weil eben nicht alle immer da waren, ist halt ein bisschen schwierig und es wäre dann ein bisschen, was heißt unfair, aber die anderen sind halt auch da. Ich fand Timber brutal, Mann. Also was der immer abreißt, wie der immer hustelt, wie der immer Gas gibt, wirklich absolute Weltklasse. Und ich finde halt, Rice war, der hat ein schlechtes oder ein ungewohntes Spiel gehabt, aber ansonsten ist er auch wirklich so konstant und trotzdem auch, und auch wenn er jetzt nicht bei allen Spielen da war, aber ich schwör's dir, wenn Saka reinkommt, dann brennt die Bude. Der ist so Weltklasse, Mann. Weißt du, so egal was ist, der kommt rein, der ballert dir. Und dann, Nelly hatte ja auch jetzt wieder ein bisschen bessere Spiele. Das hat mich übel gefreut.
Stimmt, ja.
Das war sehr schön. Aber insgesamt wäre es für mich wahrscheinlich so all in all, wenn man so mit diesen ganzen Faktoren, die man mit einberechnen muss, um da so ein richtiges Fazit zu schließen, wäre es für mich wahrscheinlich Timber. Ich glaube, ich würde, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich Timber. Aber auch eben Gabriel genauso. Und da kommen wir wieder auf das, was du auch gesagt hast. Wahnsinn, was wir für einen Kader haben. Absoluter Wahnsinn, was wir für einen Kader haben. Ehrlich, geisteskrank. Und dieses, dass wir in der Defensive so gut sind, das wird uns so geistkrank noch den Arsch retten. Und eben diese Kadertiefe. Also es wird eine besondere Saison. Es wird eine besondere Saison. Was auch sehr besonders ist, dass wir tatsächlich dran überlegen, das Stadion doch jetzt umzubauen. Für wie realistisch siehst du das?
Ich meine, das ist ja schon länger im Umlauf. So, also dieses Gerücht oder die Überlegung, dass mal das Stadion umgebaut werden soll. Ich kann es mir zu diesem Zeitpunkt jetzt immer noch nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, ich kann es mir erst vorstellen, wenn die sagen, ja, wisst ihr was, wir machen das jetzt so, Punkt, Ende. Aber Stand jetzt, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Aber es wäre schon echt nice, tatsächlich. Also es wäre schon wirklich, wirklich nice. Also hätten wir auch verdient. Ich meine, wir können jetzt kein komplett neues Stadion bauen, das wissen wir auch. Aber es wäre auf jeden Fall schon nice, wenn wir da noch ein paar mehr Sitze hätten. Das wäre auch vollkommen gerecht jetzt, also quasi gerecht nach dem Motto, guck mal, was wir für eine Mannschaft haben, guck mal, wo wir jetzt spielen, guck mal, wir spielen jetzt um Titel und sowas. Noch mehr Fans, das wäre einfach sowas von geil. Ob es wirklich am Ende dann auch passiert, das wissen wir nicht. Je nachdem, weiß ich nicht, was sie ja noch machen wollen. Vielleicht spielen wir dann auch irgendwie eine Zeit lang im Wembley oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ansonsten, okay, ich meine, gut, wenn wir im Wembley spielen würden, ist unser Heimstadion gefühlt, dann gehen wir wieder Invincible. Aber ansonsten.
Das wäre geil,
Ja, ich bin mal gespannt. Also wäre echt cool, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es wäre auch so eine neue Ära quasi, weil ich meine, mit dem Emirates-Bau war ja damals mit Wenger und sowas, hat das Ganze ja aufgebaut quasi. Und jetzt, klar, ist es nicht mal, also nicht dasselbe Format so mäßig, aber nochmal so ein bisschen das Stadion erneuern, das wäre schon echt cool.
Manche Teams geben in einem Transferfenster mehr aus, als unser Stadion gekostet hat. Da siehst du mal, wie die Zeiten sich geändert haben. Ich kann's, also man redet ja davon, dass ungefähr 10.000 mehr dann für Stadion, was Kapazität angeht, mehr drin wären. Aber es ist halt schwierig. Es ist vor allem schwierig, weil ich glaube, dass die Bürokratie da irgendwo auch bisher immer reingekrätscht ist, weil man kokettiert ja schon seit Jahren damit. Man hat schon immer seit Jahren versucht, man da irgendwas zu machen, umzubauen und so weiter und so fort. Im letzten Jahr wurden dann anscheinend die Rufe danach noch ein bisschen konkreter. Aber so viel ich weiß, liegt es schlicht und ergreifend auch irgendwo an der Infrastruktur, dass man das nicht stemmen könnte und man eben Angst hat, dass das Ganze überschwappt. Also da ist Islington, glaube ich, so ein bisschen, stellt sich da so ein bisschen quer, zumindest war das so die letzten Jahre. Was jetzt passiert, müssen wir schauen, aber ja, da müssen wir wahrscheinlich nach Wembley erstmal. Und ist interessant. Also mich würde auch, das können wir vielleicht auch ein bisschen in die Runde werfen als Frage, weil mich würde tatsächlich auch die Meinung unserer Zuhörer interessieren, was ihr davon haltet. Ist gut, wenn dann mehr, also natürlich ist gut, wenn wir mehr Leute zuschauen können und die Möglichkeit haben, ihr Team zu schauen. Aber zu welchem Preis irgendwo auch oder klappt es auch, etc. etc. Also es ist schon auch nasty. Es wird dann auch wieder alles trotzdem auch nochmal teurer, das darf man nicht vergessen. Die Frage ist dann, wie lang dauert das Ganze, bis der Umbau durch ist. Und ja, dann spielt man Wembley. Und Wembley ist halt jetzt trotzdem ein bisschen komisch dann auch, weil es dann auch nicht mehr North London Forever. Und dann muss man natürlich gucken. Na, ja. Wir spielen als nächstes gegen Fulham, beziehungsweise, wir können, na doch, sprechen wir erstmal darüber. Wir spielen als nächstes gegen Fulham. Fulham, also jetzt in 10 Tagen, was mein Herz natürlich springen lässt, wenn ich nur daran denke, endlich wieder Arsenal spielen zu sehen und nicht irgendwelchen anderen Schwachsinn laufen zu lassen. Fulham hat eine durchwachsene Saison, die haben jetzt gerade mal 8 Punkte, sind auf Platz 14, punktgleich mit Leeds, einer hinter Aston Villa. Und ja, trotzdem noch 4 Punkte weit weg von den Abstiegsrängen. Es sind auch erst 7 Spiele, muss man auch so sagen. Aber nach den 7 Spielen, wenn du dann nach ganz unten schaust, also wir haben ja so ein bisschen Wolves, Burnley, haben wir uns schon gedacht, dass da ein bisschen schwierig wird. Und dass West Ham aber so dermaßen reinscheißt, ist in meinen Augen absolut geisteskrank. Die haben die schlechteste Tordifferenz, ein Sieg gerade mal. Boah, es sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr haarig für die aus. Wäre super witzig, wenn die absteigen. Muss ich aber auch sagen, irgendwo. Das wäre wirklich sehr, sehr witzig. Aber kommen wir erstmal zu Fulham. Fulham hat bisher 2 Siege eingefahren, 2 Unentschieden, 3-mal verloren. Und ja, in letzter Zeit war es jetzt auch 2-mal 3-1 verloren. Jetzt, gut, Aston Villa kommt jetzt, muss man auch sagen, kommt jetzt langsam wieder rein. Und gegen Bournemouth, gegen die Cherries sah es auch nicht rosig aus. Da war nicht gut Kirschen essen, 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber was sagst du? Wir sind bei denen auswärts. Bei denen ist dann schon, kann es auch mal unangenehm werden. Was sagst du zu dem Spiel?
Auswärts ist bei denen echt nicht so geil. Ich meine, ich war letztes Jahr auswärts im Stadion bei denen.
Stimmt.
Geile Atmosphäre, aber das Spiel war ja so, haben wir das Tor einfach nicht getroffen, ne? Katastrophal. Also zu Hause sind sie echt stark. Da ist auch die Stimmung, wie gesagt, gut. Genau.
Da sind die Siege entstanden.
Gegen Bournemouth waren die tatsächlich auch echt gut. Also das Spiel, was ich gesehen hatte, die waren echt gut, bis sie dann halt natürlich die Tore kassiert haben. Wobei man auch sagen muss, okay, das sind auch Weltklasse-Tore gewesen. Aber ja, ich sehe die jetzt nicht als Abstiegskandidat, definitiv nicht, weil dafür ist die Qualität der Mannschaft dann doch noch zu gut, würde ich mal sagen, um jetzt da unten irgendwie rumzuhängen. Ich würde mal sagen, weiß nicht, vielleicht im Mittelfeld irgendwo landen sie, aber mehr auch nicht. Aber ansonsten, ja, klar, also gegen Fulham fand ich es nie einfach tatsächlich in den letzten Jahren. Aber ich denke, wir werden das Spiel gewinnen. Also auch, ich will jetzt nicht sagen komfortabel tatsächlich. Ich sag 2-0. Mhm. Ja.
Ich glaube auch, dass sich dieser Film, den wir gerade schieben, ähnlich so zutragen wird, wie es jetzt die letzten Wochen war, dass man trotzdem sicher steht, aber auch dominiert und, glaube ich, trotzdem auch ein gutes Spiel macht. Iwobi hat eine ganz ordentliche Saison. Das freut mich natürlich für ihn. Ich hoffe aber, dass er gegen uns reinscheißt. Selbstverständlich. Die letzten Spiele waren, ja, eben in Fulham haben wir 1-1 gespielt letztes Jahr und eben 2-1 zu Hause natürlich gewonnen. Aber es sind halt immer so die Sachen, ja, davor war es halt super nervig. Da haben wir eben unentschieden gespielt und einmal gegen die zu Hause verloren. Aber ich finde Fulham auch nicht mehr ganz so stark wie letztes Jahr, muss ich auch sagen. Die hatten jetzt ihre Siege, die kamen jetzt halt gegen was war das, Leeds und ja, okay, Brentford. Aber ich finde, Brentford ist auch ein bisschen gebeutelter. Deswegen muss man mal schauen, was da so passiert. Aber die konnten zum Beispiel gegen United ein Unentschieden machen. Wobei, es ist halt auch, ja, United ist auch so eine Sache. Da können wir auch noch ein bisschen darüber reden, wenn wir jetzt so ein bisschen unsere Big Six anschauen. Aber ich glaube auch, so ein 2-0 gegen Fulham ist sehr realistisch. Zu 0, ich bin wirklich großer Fan in der Zwischenzeit, wenn wir zu 0 spielen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist geil für die Moral. Das ist gut, vor allem ist es gut für die, für die Tordifferenz. Und das soll bitte, bitte weiterhin beibehalten werden. Das gibt uns Sicherheit und Sicherheit kreiert dann auch Tore. Schauen wir uns doch mal ein bisschen die Tabelle an. Also wir sind mit einem Punkt vor Liverpool, die jetzt zweimal verloren haben, zu unserem Glück. Danach kommen unsere nicht geliebten Nachbarn aus Tottenham und danach auf Platz 4 Bournemouth. Wir müssen schon auch mal auch ein großes Lob an die aussprechen, weil die haben die letzten Jahre auch dank ihrem Coach sehr gute Arbeit geleistet. Semenyo gibt übertrieben Gas. Ich glaube, nur Haaland ist krasser, was Tore schießen angeht aktuell. Und dann kommt eben auf Platz 5 City und dann Crystal Palace. Crystal Palace hatte auch einen geisteskranken Run. Wie viel? 18 oder 19 Spiele ungeschlagen? Super.
Ja, genau.
Und dann wurde das ja am Wochenende auch beendet. Apropos City, du hast es auch schon gesagt, die wirken nicht ganz so bei der Sache irgendwo oder die sind nicht so City-like, aber ich glaube, vielleicht ist das auch irgendwo ein bisschen vorbei. Die haben jetzt natürlich auch viele Spieler, die sie früher eben hatten, auch gerade ein De Bruyne, wenn der halt nicht washed ist fies, man, washed hört sich so an, als ob der, aber nicht mehr auf diesem Niveau, auf dem wir ihn sonst gesehen haben. Und wenn du dann so einen Spieler ersetzen musst für dein System, für dein Spiel, ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Ja, man
muss aber auch sagen, bei denen fehlt auch die Säule, ne, ständig. Also mit Rodri, der ständig wieder verletzt ist. Also ich glaube, für den ist das auch, das ist durch die Geschichte.
Ich glaube auch, der
kommt nicht mehr so zurück.
Ich glaube auch, dass seine besten Zeiten rum sind. Ich muss wirklich ehrlichkeitshalber sagen, Haaland ist wahrscheinlich der beste Spieler. Der macht aus wenig viel.
Ja,
und
das stimmt.
Ballert sich echt gut durch. Der macht sein Tor. Wenn sie nicht kassieren, dann ist es natürlich ideal für die. Haben, glaube ich, nach uns auch die beste Tordifferenz. Ich glaube, die sind vielleicht ein Tor oder gleich. Nee, ich glaube, die haben ein Tor mehr geschossen als wir. Und das heißt ja auch schon was. Also es ist schon auch immer mit denen zu rechnen. Also um Gottes Willen, es sind gerade mal 3 Punkte zwischen uns und denen. Und von daher, ja, muss man schauen. Was sagst du sonst so? Wer hat dich bis jetzt überrascht? Von wem hast du es genau erwartet? Oder wer hat dich enttäuscht?
Also enttäuscht bin ich jetzt von keinem tatsächlich. So, ich bin halt nur irgendwie überrascht, dass Tottenham irgendwie so weit oben ist, weil ich von denen irgendwie gar, also irgendwie bekomme ich nichts von denen mit, aber irgendwie kriegen sie dann trotzdem ihre Punkte anscheinend.
Ja, auch zwei, mal angucken. auch am Wochenende mit 2 abgefälschten Schüssen dann halt auch
ja,
noch
ja.
2-1 gewonnen.
Aber gut.
Ist halt das Game, natürlich, ist auch das Game. Ja. Aber
mal gucken, wie lange das anhält bei denen, das ist auch mal so eine Sache.
Ja, du weißt doch, jedes Jahr ist das Gleiche. Die spielen immer vorne mit. Jetzt finde ich auch schon relativ schnell so ein bisschen rauskristallisiert, dass es wohl nicht ganz so toll aussieht.
Weiß
nicht. Was heißt nicht so toll aussieht? Das sind auch gerade mal 7 Spiele. Die haben 4 Siege. Die einzigen, die besser sind, sind Liverpool und wir. Und von daher muss man schauen. Aber die fangen ja meistens immer gut an und dann erinnern sie sich, ah ja, wir sind ja Spurs und dann kacken sie rein. Von daher, was anderes erwarte ich da auch nicht, dass es auch dieses Jahr wird. Ich mag eigentlich den Frank, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon 1-2 Mal erwähnt. Der war ja auch immer ein großer Befürworter von Arteta und von unserem Spiel und ein Fan, muss man fast schon sagen. Deshalb tut es mir leid, dass er dort Trainer ist. Es tut mir herzlich leid für ihn. Aber bis dahin ist er der Feind. Ich hoffe, dass er bald wieder entlassen wird und wieder normal Arsenal-Fan sein kann. Witzigerweise, apropos bald entlassen, weißt du, welches Team ich irgendwie komplett geisteskrank finde? Nicht vom Spielerischen her oder sonst was, sondern schlicht und ergreifend von dem ganzen Verlauf seit spätestens Anfang der Saison. Machen wir Anfang der Saison und eigentlich schon in der Offseason. Und zwar Nottingham Forest.
Wollte ich gerade sagen, ich habe auf die Tabelle geguckt und dachte mir so.
Ich schwör's dir, Nottingham Forest hat so eine wilde Saison. Und ich würde mir sogar tatsächlich wünschen, dass sie absteigen. Einfach, weil ich den Besitzer nicht ausstehen kann und was eben Crystal Palace wegen denen passiert ist. Ich muss sagen, ich habe einen, nicht einen Softspot, ist zu viel, aber ich habe Sympathien für Crystal Palace und vor allem, wenn man sich das so verdient hat, wie die gespielt haben und immer noch spielen und auch was der Glasner da angestellt hat, das kann man respektieren. Das ist auf jeden Fall respektwürdig. Und Ainge ist jetzt einfach dort. Das ist so lustig, Mann. Es ist absolut lustig, dass die kicken Nuno raus. Ja, Nuno, warum tust du sowas? Es macht überhaupt keinen Sinn, den zu kicken. Es ist so hohl. Ich bin auch gespannt, was er mit West Ham anstellen wird, weil Graham Potter, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber also auf Twitter, das war einer der lustigsten Trends, muss ich leider Gottes sagen. Die West Ham-Fans haben in sämtlichen Popkultur-Referenz-Fotos sein Gesicht reingemacht und es war unfassbar, einfach nur damit die halt, ja, keine Ahnung, so Aufmerksamkeit haben, um ihn, die haben sich einfach gewünscht, dass er geht endlich, weil ja, was hat sein West Ham-Dasein war nicht mit Ruhm bekleckert worden, somit müssen wir auch jetzt mal schauen, was Nuno da macht, weil ich weiß nicht, ob der Karren aus dem Dreck zu holen ist, muss ich ehrlichkeitshalber sagen. Weil es sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, er hat gesagt, ja, hey, das ist Arsenal. Die sind schon gut, Mann. Was ja, willst du jetzt komm, von mir? Aber. Klar, fair fucks. Aber was jetzt danach sein wird, wird sehr, sehr spannend. Aber Nottingham Forest, alter Schwede. Absolut geisteskrank. So wirklich dieses ganze Ding, was dieses Jahr war, wirklich, wirklich geisteskrank. ich hoffe, dass die absteigen, das wäre cool. Wüsste aber nicht, wen ich stattdessen, ja, vielleicht Wolves dann raus.
Boah, Wolf sieht ganz düster aus.
Ja, Wolfs kannst du vergessen. Das sieht.
Also ich weiß nicht, was da passiert ist bei denen, aber okay, ich meine, die haben ja nur in Anführungsstrichen Cunha verloren. Oder wen haben sie noch verloren? Keine Ahnung, aber come on.
Ja, das sind, also auch die Einkäufe waren jetzt nicht, also sie waren jetzt um Gottes Willen, sie waren jetzt nicht schlecht, auch ein paar Leihen und sonst was, aber mal gucken, das ist schon schwierig, Mann. Das ist schon echt schwierig. Klar, wie du es gesagt hast, also Cunha ist ja nicht nur der gewesen. Aber ja, gut.
Das ist schon.
Ja, auch der Rest hat jetzt auch nicht so, also weiß ich, so ein Lima ist gegangen, Silva ist gegangen, aber die waren jetzt auch nicht so die großen Leistungsträger, ja, und so deswegen. Weiter und so fort. Also ja, weiß nicht. Wobei Sarabia war ordentlich bei denen.
Das stimmt auch wieder, ja, muss man sagen.
Es soll, wobei jetzt zu City ist ja Dings gegangen, deren linker Verteidiger. Ait Nouri, genau.
Stimmt.
Den finde ich schon sehr stabil, muss ich sagen.
Das stimmt, der ist wirklich sehr stabil. Der ist aber leider verletzt, also was heißt leider, aber der ist halt verletzt,
Gottes Willen, meine ich. Das, ja, genau. Aber genau, ja, Wolves, das wird nix. Das wird nix.
Das ich bin gespannt auf Aston Villa. Weil das ist auch so eine Wundertüte gerade.
Ja, weil jetzt haben die langsam angefangen, die haben ja ewig gebraucht, bis sie überhaupt ein Tor geschossen haben. Und jetzt schauen wir mal, was wird. Auch mit Newcastle wird spannend, aber was sagst du denn so zu jetzt, wenn wir bei den Top-6-Leuten sind, zu United?
Also.
Die sind auf dem 10. Platz, haben 3 Siege, ein Unentschieden, 3 Niederlagen.
Also deren Bilanz sieht auf jeden Fall witzig aus.
Ja, plus halt eben, die haben mehr kassiert als geschossen und das ist halt immer so eine Sache. Das war ja letztes Jahr auch schon so.
Ja, Sieg-Niederlage, das ist doch nicht normal.
Ja, ist sehr, sehr wild. Also der Typ, der sich die Haare wachsen lässt, bis die 5 Siege am Stück hinbekommen, der Typ wird aussehen wie Rapunzel.
Ich weiß ehrlich nicht, die United hat so ein komisches Team. Also ich meine, Potenzial von den Spielern her haben sie, auf jeden Fall höher zu sein, als was sie jetzt sind. Aber irgendwie, die kriegen das irgendwie nicht auf die Kette. Da gewinnen sie ein Spiel mal und dann verlieren die das nächste Spiel wieder direkt. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ey, hoffentlich bleibt das so lange, aber ich habe keine Ahnung, was mit diesem Team nicht stimmt. Das ist eigentlich ganz, ganz komisch.
Ja, vielleicht ist es... Vielleicht sind die irgendwo auch ein bisschen verflucht, aber ich glaube, Amorim hat vielleicht den Schritt zu früh in die Big Leagues gewagt. Deswegen, eigentlich muss man da auch irgendwo Alonso loben, dass der so lang irgendwie, keine Ahnung, auch bei Leverkusen, dass er nicht so bei der ersten Gelegenheit zu Madrid gegangen ist und sonst was oder sich auch schon ein bisschen Zeit gelassen hat. Ich weiß nicht, da waren jetzt auch viele an Fabregas dran, aber der lässt sich auch ein bisschen mehr Zeit, also auch größere Vereine. Hm. Und ich finde es schon auch einen guten Approach. Das geht ja auch so bei den Spielern. Ich finde Spieler, die, also es klappt schon, es kann auch klappen, aber ich finde es schon so ein Zwischenschritt, das checke ich schon. Da waren jetzt schon auch ein paar Spieler dabei, wo man sich denkt, okay, die hatten so Dibbling oder sonst was von Southampton, die wollten ja 100 Millionen für den. Jesus Christ, ist natürlich auch kompletter Schwachsinn. Oder Wharton. Wharton hätte wahrscheinlich auch im Sommer für locker 80, 90 wahrscheinlich wechseln Wharton können.
Wharton wird nächstes Jahr wechseln, sag ich dir.
Ja, glaube ich auch.
Der Typ ist so krass, ne?
Ja, der ist super. Und das pisst mich jetzt schon an, egal wer den bekommt, weil der ist wirklich, wirklich gut. Der ist wirklich, wirklich der gut. Ist,
also wow, für sein Alter, wow.
Super. Ja, super Spieler. Genau, und da musst du halt auch schauen. Aber ich mag das eher, wenn man noch ein, also oder ich verstehe das auf jeden Fall noch mal eher, wenn man noch mal einen Zwischenschritt macht, bevor du halt komplett ausartest oder vielleicht noch mal eine Saison hinhängst, obwohl alle schon erwarten, boah, der hat so eine Durchbruchssaison, der muss direkt zum großen Verein wechseln. Ah, sonst kann es ja auch, also der Druck von dem großen Verein, das darf man halt auch, dieses mentale Game ist wirklich schon auch hart bescheuert. Weil du kannst nicht einfach denken, okay, du bist talentiert, ich krieg das schon alles gebacken. Ah, der Druck ist ekelhaft, Mann. Zum Beispiel jetzt Højlund ist für mich so das Beste. Klar, natürlich in Italien ist es schon nochmal entspannter. Schau mal, wie gut es ihm jetzt in Napoli geht. Genauso wie in McTominay und sonst was. McTominay sieht auf einmal aus wie James Bond.
So allein McTominay, ne? Das ist so ein Spieler, ich mag den richtig, ne? Also ich mochte den auch.
Aber schon, auch bei United haben wir, genau, wir haben gesagt, das ist der einzige Typ, der bei denen irgendwo was reißen könnte.
Ja, das ist ein super Spieler. Aber bei United hat der hat zwar auch irgendwo funktioniert, aber nicht so wie er bei Napoli jetzt funktioniert.
Ja, man hätte, ja, weil man muss halt auch um den bauen. Man muss sehen, okay, der Typ, der arbeitet, der ackert, der kann spielen, der kann das. Dann muss ich schauen, dass ich dem irgendwelche anständigen Spieler hinbringe, beziehungsweise dann mein System ein bisschen auch umstelle, weil das hat ja auch Arteta neulich gesagt, du musst so einen gesunden Mix zwischen dem, was du dir vorstellst, was gut läuft, und aber auch mit den Stärken der Spieler, die du hast. Beziehungsweise, wenn du siehst, dass ein Spieler noch nicht checkt, dass er in einer gewissen Sache stark ist, das aus dem rauskitzeln. Bestes Beispiel war wirklich dieser Declan Rice-Satz von ihm, dass er sich eigentlich nicht so als Set-Piece-Taker gesehen hat, aber the Gaffer saw something in me. Ja, sowas musst du können. Das ist hart underrated, so solche Sachen. Sowas hat halt Wenger zum Beispiel geistkrank gekonnt. Du musst dir mal schauen, wie viele Spieler er neue Positionen, neue Rollen, neue sonst was gegeben hat. Neue Art zu spielen und so weiter und so fort. Das musst du können. Und es macht halt einen guten Spieler aus, guten Trainer aus. Und dann siehst du eben auch, dass es eben ein Ten Hag eben nicht ist. Dass es vielleicht auch ein Amorim nicht ist. Dass es zu früh war, vielleicht zu einem, vor allem, der ist doch auch mitten in der Saison gekommen. War das nicht so? Habe ich das falsch im Kopf?
Ja, ich meine zur Winterpause oder
so. Und das ist so Schwachsinn. Die haben gegen den Abstieg gespielt am Ende der Saison. Beziehungsweise, ja, okay, die hatten halt Dusel, dass jetzt die anderen noch beschissener waren.
Das stimmt.
Hätte Leicester oder sowas noch ein bisschen Anstand vor sich selbst gehabt, dann hätte es zappenduster aussehen können. Zappenduster für Spurs und für die. Absolute Kacke, was da eigentlich am Dampfen ist. Und da muss man sich halt fragen, wo sind denn die Fehler? Und vielleicht fängt man noch höher an zu schaufeln. Nicht mal nur am Trainer. Vielleicht braucht man erstmal die richtigen Leute, die ein Team zusammenschustern. Vielleicht schmeißt man nicht an jeden zweitklassigen Spieler einen horrenden Vertrag an den Kopf, nur damit er halt herkommt, weil du denkst, okay, der wird uns schon da rausholen. Nein, vielleicht lässt man irgendwann mal Luke Shaw auch mal sein Leben genießen und sagt, okay, vielleicht müssen wir da weggehen. Vielleicht müssen die auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Jugend haben. Ich weiß es nicht. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, um einen Verein, der im Dreck steckt, wieder rauszuholen. Was QED bei uns ja auch dann geklappt hat. Es hat gedauert, also
bei United
mehr Geld, also keine Ahnung. du kannst nicht in ein loderndes Haus, in ein, das unter Flammen steht, einfach immer wieder nur so einen Schluck Wasser immer reinschmeißen und denken, ja, aber ich schmeiß doch Wasser rein, wie kann das denn nicht löschen? Ja, Chef, weiß auch.
Also das mit, die Anzahl an Trainern, die jetzt hatten, und es waren ja auch welche bei, die jetzt auch nicht schlecht waren.
Ja, ja.
So. Also klar, Erik ten Hag war jetzt, ich glaube, seit er zu United gegangen ist, ist für den seine Karriere vorbeigefühlt.
Boah, also wobei ich eigentlich fast noch erschreckender finde, wie es bei Leverkusen war.
Ja, aber ich meine, sag ich ja, seit er bei United war, ging es ja für den Berg ab. So. United war ja schon schlimmer, aber Leverkusen hat doch mal einen draufgesetzt. Das war ja unglaublich. Dass das überhaupt geht, krass. So, aber dann hatten die ja Skolska, Olli hatten die ja. Der jetzt auch eigentlich gar nicht, ich glaube, der sogar tatsächlich von allen, glaube ich, sogar der Beste war.
Ich glaube auch, also nicht mal ein Van Gaal und Mourinho, wobei Mourinho hat die EL gewonnen, aber sie ja, da haben, also, aber EL ist halt immer so eine Sache, wenn du halt einen Kader hast, der halt gegen 16-jährige Ajax-Spieler dann gewinnt und auch der Weg dahin war super duper leicht, dann ist es so ein bisschen ganz ähnlich wie dieses Jahr, also letztes Jahr mit der EL. Weil da kommen keine qualitativen Gegner von oben nach unten und dann spielst du halt gegen so, ja, nee, dann hast du vielleicht mal ein schweres Spiel oder so.
Da sind ja so, da sind ja so Sachen, wo du halt drauf aufbauen musst eigentlich.
Ja, ja, ja.
Das haben sie ja nicht gemacht.
Ja, ja, ja,
genau. Du weißt, das ist das Problem. Da bist du schon in der Champions League, aber baust nicht drauf auf.
Ja,
so, weil das ist dann der Zeitpunkt, wo du drauf aufbauen musst, aber nein, was machen die, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ist mir auch eigentlich relativ egal bei dem.
Safe, aber es ist halt interessant. Ich finde es super interessant zu sehen, wie Vereine mit Krisen umgehen. Das ist super interessant, weil wir haben das jetzt so bewältigt, andere machen das so. Dann auch der Umbruch bei manchen und sowas. Ich finde es super interessant, um zu sehen, was man daraus lernen kann.
Aber es war ja zum Beispiel nie ein Umbruch bei denen. Die haben ja nie einen richtig gestartet.
Die haben nie richtig durchgestartet. Und ich sag's dir ganz ernsthaft, bevor Ronaldo damals gegangen ist, hätte wahrscheinlich Ten Hag gegangen sein müssen. Weil Ronaldo hat die noch irgendwo am Leben gehalten.
Ja, so. Schon auch wieder. Mhm. Ja.
Weiß auch nicht. Der hat sogar noch 17 Tore oder sowas geschossen. Aber weißt du,
dann holen sie junge Spieler wie hier, Obi Martin, und der Typ sieht keine Minute. Aber dann haben sie jetzt trotzdem nochmal irgendwie einen neuen 17-Jährigen verpflichtet, wo ich mir denke
ja,
so,
ja, Mann.
Hä? Also, wo sollen die Minuten jetzt herkommen für die? Wenn die noch Sesko geholt haben für keine Ahnung wie viel. Also, irgendwo ist halt auch ein bisschen nicht klar, ist nicht nur am Trainer jetzt dann auch, aber irgendwo, wie gesagt, viel auch am Management und sowas. Weil du musst doch irgendwo eine Kaderplanung haben oder auch irgendwo sehen, ja, okay, ich habe jetzt schon junge Spieler, dann packe ich doch nicht noch mehr junge Spieler rein. So, kann funktionieren. Hat bei uns zum Beispiel auch irgendwo ein bisschen funktioniert mit den ganzen jungen Spielern. Aber darauf muss man auch aufbauen. Und das machen die halt nicht.
Ja. Sehr, sehr schwierig. Also wir haben ja jetzt auch, um nochmal apropos, weil du die Champions League reingeworfen hast, ein sehr nices Spiel. Also wir spielen ja erstmal in 10 Tagen gegen Fulham. Und danach geht's am darauffolgenden Dienstag gegen Atletico Madrid. Sehr, sehr spannendes Spiel. Übel Bock drauf, weil das wird schon auch ein Härtetest sein. Ich finde Atletico
das wird richtig eklig.
Sehr ekelhaft zu spielen, seit Jahren schon unter Simeone sowieso. Also es wird ein wirklicher Haram-Classic, wie er auch schon instant angekündigt worden ist.
Ja, wobei man kann das nicht so sagen diesmal mittlerweile, weil die haben auch Real Madrid mit 5-2 weggeklatscht.
Ja, safe. Aber die können halt wirklich destruktiv spielen. Ja,
wenn sie wollen, können sie
das. Und vor allem halt auch wirklich eklig destruktiv. Also deswegen, es wird schon auch spannend zu sehen, wie wir uns da machen. Aber das ist Gott sei Dank auch zu Hause. Man muss auch sagen, so schwer unser Einstieg in die Premier League war, so relativ entspannt war es eigentlich oder wird es auch noch in der Champions League sein. So die, bitte nicht falsch verstehen, aber die einzig etwas schwierigeren Gegner sind eben Atletico, aber da spielen wir auch zu Hause, Riesenvorteil, und eben Bayern München. Gegen die spielen wir einen Monat später danach ungefähr und das auch zu Hause. Von daher, aber die Phase wird eklig im November. Aber Gott sei Dank zweimal zu Hause, gegen Spurs dann Bayern und dann auswärts gegen Chelsea. Da muss man auch.
Das Ding ist, ich mache mir keine Sorgen. Wenn alle fit sind, mache ich mir keine Sorgen. Weil du hast so viele Möglichkeiten, das Spiel mal zu ändern jetzt mittlerweile. Das ist geisteskrank.
Ja, da geht schon was.
Und ich sag mal so, dieses ganze Thema, ja, von wegen Spielzeit und sowas, dies, das und bla bla bla. Und wenn wir zu viele Spiele haben, dann wollen Leute wechseln und sowas. Ich glaube, das passiert halt nur, wenn du ein Team hast, was einfach auch nicht gewinnt. Wenn du so viele Spieler hast und nichts gewinnst, ich glaube, dann haben die Spieler dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Dann sagen die doch, hey, warum bin ich auf der Bank? Wir gewinnen doch eh nichts und bla bla bla, dies, das. Also vielleicht ist das so der Gedankengang. Aber ich denke, wenn du ein Gewinnerteam hast, dann haben die auch Bock, da zu sein. Also war ja bei City ja genauso. Die hatten so eine krasse Auswahl an Spielern. Und da war das nicht so, dass Spieler weg wollten. Also deswegen sehe ich dieses Problem halt einfach nicht. Also, oder finde ich das halt Quatsch, irgendwie zu sagen, ja, die würden einfach, wir haben zu viele qualitative Spieler, deswegen wer wird wo spielen und sowas. Finde ich irgendwie Quatsch.
Ja gut, haben wir sonst noch was?
Nö.
Gut. Vorher dann würde ich sagen, dann machen wir hier ein Kid in die Cut, die viel Durchhaltevermögen während der Länderspielpause. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Bleibt gesund, gerade eben geht auch gefühlt die Seuche wiederum. Alle sind krank, Husten, dies, das, Ananas. Bleibt gesund, esst viel Vitamine und bis bald.
Peace out.
Was auch krass ist, wir haben